do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Ich bin Lorenzo Ligresti und ich begrüße euch recht herzlich aus dem, ja leider nicht ganz so sonnigen, aber trotzdem wunderschönen Florenz, Italien. Und mir gegenüber, weit entfernt geografisch heute tatsächlich, im nicht minder schönen Dessau, sitzt Julius Schubert. Ja. Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Einen wunderschönen guten Tag, mein Freund.
Wir haben uns heute hier versammelt, um euch, auch wenn die Playoffs auf Hochtouren laufen, wir hoffen natürlich, ihr habt alle unsere First-Round-Preview gehört, brav und artig. Heute wollen wir trotz Playoff-Chaos ein Bigger-Picture-Thema wieder behandeln. Die letzten Wochen hatten wir mit unserer kleinen Serie angefangen. Zuerst ging es um die besten Bigs der NBA, dann um die besten Wings, die besten Flügelspieler. Und heute ist die dritte dieser positionellen Kategorien, die wir uns rausgesucht haben, dran. Und zwar die Lead Guards, die Primary Ballhändler, wenn man so will. Aber wir haben uns eher gegen diesen Begriff entschieden, weil ja auch viele Flügelspieler und sogar einige Bigs als Primary Ballhändler bezeichnet werden können. Die Lead Guards sind dennoch die Jungs, die tendenziell den Ball am meisten in der Hand haben, und über die werden wir heute sprechen. Wie angekündigt, bereits in der letzten Folge, werden wir ab sofort während der Playoffs wöchentlich eine kleine, aber feine Bonusfolge für euch aufnehmen und raushauen, wo wir eben über was auch immer gerade abgeht in der spannendsten Phase des NBA-Jahres sprechen. Trotzdem, dass wir das machen, gibt es heute in der regulären Folge wie immer die Headlines, und auch die drehen sich natürlich um die Playoffs. Wir wollen euch in den kommenden Wochen natürlich möglichst umfassend versorgen mit Playoff-Content. Julius, du bist diese Woche dran mit deiner Headline zuerst. Was hast du dir rausgesucht?
Ja, meine Headline diese Woche, aktuell im Anlass, ändert endlich diese beschissene Charge-Regel. Wir haben es leider gestern, beziehungsweise gut, wir nehmen hier heute Montag Nachmittag auf. Also haben wir in den Spielen von Sonntag auf Montag haben wir zwei Situationen gehabt, wo es zu Verletzungen von Spielern kam, und auch nicht irgendwelchen Spielern, sondern zwei Superstars der NBA kamen, mit Giannis und Ja Morant. Und in beiden Situationen ist es passiert, während ein defensiver Spieler, am Beispiel von Giannis war es Kevin Love und bei Ja Morant war es Anthony Davis, versucht hat, ein Offensivfoul zu ziehen, ein Charge zu ziehen und sich postiert hat zwischen Korb und dem jeweiligen Spieler, der mit vollem Tempo und schon in der Luft auf dem Weg zum Korb war, sich da versucht hat, über den Haufen rennen zu lassen. Und in diesen beiden Situationen kam es halt dazu, dass sich dieser jeweilige offensive Spieler halt verletzt hat. Das ist nicht der Grund, warum ich dafür plädiere, dass diese Regel abgeschafft bzw. geändert wird. Ich habe vor 2 Jahren bereits ein Video gemacht, und ich werde mich wahrscheinlich in den kommenden Tagen oder Wochen auch nochmal auf YouTube zu diesem Thema äußern, weil das auch jetzt gerade super heiß diskutiert wird und jeder dazu auch eine Meinung hat, Meinungen, die halt stark auseinandergehen. Ich bin dafür, mich würde auch sehr mal deine Meinung interessieren gleich, ich bin dafür, dass man diese Regel abschaffen sollte, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens wird die in sehr, sehr vielen Fällen falsch gepfiffen, weil es halt super schwierig ist zu erkennen, wann der offensive Spieler den Ball gathert und aufnimmt und die Shooting Motion anfängt, und ob der defensive Spieler in Legal Guarding Position ist, heißt außerhalb der Restricted Area und nicht mehr in Bewegung. Und es ist super, super schwer, das in Live-Geschwindigkeit zu bestimmen, ob das der Fall war. Und deswegen werden diese Calls in 4 von 5 Fällen falsch gepfiffen. Und generell habe ich ein Problem damit, dass Verteidiger dafür belohnt werden, sich einfach in den Weg zu stellen, sich über den Haufen rennen zu lassen, du nicht in irgendeiner Art und Weise Defense spielst, nicht in die Luft gehst, nicht mal versuchst, irgendwie die Würfe zu erschweren. Sicherlich kann man das Argument machen oder die Argumente der Befürworter dieser Regel sind, dass Verteidiger schon schwer genug haben. Und das ist sicherlich ein sehr valider Punkt. Offensiven haben es so schon relativ leicht, in der modernen NBA zu scoren. Man würde es ihnen dadurch noch leichter machen. Aber das ist für mich kein Grund, an einer bescheuerten Regel festzuhalten, die auch dazu führt, dass es halt weniger Highlights gibt. Ich weiß nicht, wer das sehen möchte, dass sich ein Verteidiger in den Weg stellt, um dann darauf zu warten, dass der Angreifer in ihn reinspringt. Wir sehen das Highlight-Play nicht. Also ich hätte gerne gesehen, wie Morant den dunkt gegen Anthony Davis oder wie Anthony Davis den blockt gegen Ja Morant. Und auf der anderen Seite hätte ich auch gerne gesehen, wie Kevin Love versucht, Giannis daran zu hindern, dass Giannis diesen Ball stopft. Und das unabhängig davon, ob es da jetzt eine Verletzung gab oder nicht, ist es halt nichts, was glaube ich, der Fan, der unterhalten werden möchte, gerne sehen möchte. Und von daher gibt es viele, viele verschiedene Gründe. Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr irgendwie ins Detail gehen, es würde ausarten über diese Regel und über Verbesserungsvorschläge und wie man diese Regel ändern könnte, ob man sie ganz abschaffen sollte, ob man die einfach ein bisschen anpassen sollte, was auch immer, könnte man sicherlich eine ganze Folge füllen. Den Punkt, den ich einfach machen möchte, ist, dass es eine bescheuerte Regel ist, ich das schon seit Jahren sage und dass es höchste Zeit wird, dass die NBA da reagiert, weil einfach Schwachsinn ist in meinen Augen. Aber mich würde mal sehr interessieren, was du davon hältst, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die eine andere Meinung vertreten als ich.
Ich finde es total schwierig. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich eher auf deiner Seite und auf der Seite von einigen vielen anderen, die zu Recht diese Kritikpunkte an der Regel anführen. Jonathan zum Beispiel ist da auch seit Jahren schon gefühlt sehr immer wieder auf dem Dampfer.
Ja.
Es sind einfach vor allem diese Situationen, wie wir sie jetzt leider aus unserer Sicht heute Nacht, aus eurer Sicht liegt es dann schon ein paar Tage zurück, erleben mussten. Wir wissen Stand jetzt noch nicht, wie es bei Ja Morant und bei Giannis aussieht. Beide konnten nicht zurückkehren. Vor allem bei Ja sah das nicht so schön aus, wie da seine Hand sich in diverse Richtungen verschoben hat. Es ist schwierig. Es erinnert mich phasenweise ein bisschen an die Handspielregel im Fußball, über die ja auch am laufenden Band diskutiert wird, weil es eben eine solche, also in irgendeiner Form bin ich der Meinung, muss es diese Regel geben, weil es gibt ja auch Situationen, in denen es wirklich sehr eindeutig ist, dass ein Offensivspieler einfach
auf
nur ein
jeden
Verteidiger
Fall. Der On-Ball-Verteidiger. Ich will nicht, dass es dazu führt, dass bei Drives der On-Ball-Defender einfach mit dem Ellenbogen oder wie auch immer weggepusht wird. So, der On-Ball-Verteidiger darf gerne Charges ziehen. Dabei geht es primär darum, dass nicht irgendjemand aus der Ecke reinrotiert und einfach nur versucht, sich da einen Weg zu stellen, während der Angreifer schon in der Luft ist. Das ist eine mögliche Regelanpassung. Ich stimme dir auf jeden Fall, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich stimme dir auf jeden Fall
zu, dass es
in irgendeiner Art und Weise da schon noch einen Schutz geben sollte für die Verteidiger. Aber halt nicht so, wie es jetzt aktuell ist, seit Jahren.
Man muss es halt irgendwie schaffen, dass es keinen so großen Anreiz mehr gibt, es wirklich zu versuchen. Vor allem für diese Leute, die dann reinrotiert kommen und am Ring irgendwie helfen, wenn der Onboard-Verteidiger geschlagen wurde, weil es einfach großes Kollisions- und damit auch Verletzungsrisiko ist und weil du absolut recht hast, es gibt so viele Situationen, in denen geht es um Nuancen und um Hundertstelsekunden und es wird selten wirklich auch richtig gepfiffen, beziehungsweise es ist eine dieser Regeln, weswegen ich die Handspielregel gerade angeführt habe. Es ist eine Regel, die einfach allein schon von ihrer Formulierung und von ihrem Hintergedanken schwer ist umzusetzen für die Schiedsrichter, weil es einfach so viele Grauzonen und so viele Ansichtssachen gibt. Es ist total schwierig. Ich bin auch dafür, dass man diese Regel, so wie sie es gerade gibt, abschafft. Dass man zum Beispiel auch sagen könnte, wenn ein Verteidiger wirklich offensichtlich versucht, ein Charge aufzunehmen, dass man es dann, oder dass wirklich, wie du gerade sagst, dass es einfach verboten wird, Charges aufzunehmen, wenn der angreifende Spieler bereits in der Luft ist. Weil das sind ja genau die Situationen, die zu solchen Stürzen im schlimmsten Fall führen. Auf der anderen Seite, wir hatten ja in einem unserer Mailbags, ich glaube im vorletzten müsste das gewesen sein, hatten wir ja die Fragen danach, Stichwort Offensivexplosion. Es wird für NBA Defenses und für NBA Defender wird es sowieso schon immer schwerer mitzuhalten. Und wenn dann noch so eine Regel gekippt wird, die es noch schwerer macht, ich verstehe schon auch, wo man daherkommt. Aber ich glaube, es gibt, also die Chance besteht, dass die NBA das zeitnah ändern wird. Genau aus dem Grund, was du meintest mit den Highlights. So, die NBA ist ja, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, interessiert daran, dass das Produkt möglichst attraktiv wird. Und wenn es mehr Posterdunk gibt, mehr Highlight-Aktionen, die dann nicht von solchen Charges irgendwie nochmal zurückgenommen oder abgepfiffen werden, ist das tendenziell, glaube ich, im Interesse der NBA. Aber es ist ein schmaler Grat, dass nicht die Offensive noch mehr Vorteile hat. Deswegen, ich habe nicht wirklich eine Meinung zu, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich tendiere eher auch in deine Richtung. Für mich ist der große Punkt einfach das erhöhte Verletzungsrisiko. Und das sollte, finde ich, gerade in so einem Sport wie Basketball, wo so viel in der Luft stattfindet und wo so viel Kollisionen stattfinden, sollte es das oberste Gebot des Regelwerks sein, das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten für die Spieler.
Ja, und was man auch noch mal ganz kurz dazu sagen muss, um das Thema abzuschließen, vielleicht für die Hörer, weil mir aufgefallen ist, dass halt einfach diese Regel in der breiten Masse halt nicht wirklich transparent, ja, einfach so kommuniziert wird. Und ich glaube, die wenigsten wirklich genau wissen, wann ist es denn ein Charge, wann ist es kein Charge, wann ist es ein Offensivfoul, wann ist es ein Defensivfoul, worauf muss man achten. Und mein Eindruck ist, dass es häufig, das habe ich jetzt immer wieder in der Vergangenheit, dass es dann einfach heißt auch, und nicht nur bei den NBA-Fans, sondern teilweise auch bei den Kommentatoren in der Arena, dass es dann wird geschaut, okay, befindet sich der Verteidiger in der Restricted Area? Ja oder nein? Dass das Erste so oft geguckt wird. Und danach dann entschieden wird, ist er drin, dann ist es eins, ist er nicht drin, dann ist es keins. Oder ob der Spieler quasi wirklich in Bewegung ist, ob der Verteidiger noch in Bewegung war, wenn quasi der Angreifer abspringt. Das einfach, ich glaube, dass viele nicht wirklich wissen, wie diese Regel zum Genauen ist. Und deswegen werde ich das einfach mal kurz erläutern. Und zwar geht es darum, dass der Verteidiger in Legal Guarding Position sein muss. Das bedeutet, der Verteidiger muss außerhalb der Restricted Area stehen und nicht mehr in Bewegung sein, wenn der offensive Spieler quasi mit seiner Upward Shooting Motion beginnt. So, und die geht offiziell laut Regelwerk los, wenn der offensive Spieler den Ball aufnimmt, den Ball gathert. Und den Ball gathern heißt nicht, dass man abspringt oder dass man den Ball beziehungsweise in beide Hände nehmen muss, sondern es bedeutet, wann nimmt der offensive Spieler, wann nimmt er quasi die Kontrolle über den Ball auf. Entweder mit einer Hand, mit beiden Händen, wie auch immer. Und das ist halt super zeitig. Viele offensive Spieler oder Spieler wie Giannis, die gathern den Ball, wenn sie näher an der Dreierlinie dran sind als am Korb gerade. Und es kommt in den aller seltensten Fällen vor, dass der Verteidiger schon in einer Legal Guarding Position ist, wenn der offensive Spieler den Ball gathert. Und von daher ist es halt auch, wenn man dann halt das so transparent kommunizieren würde oder dass diese Regel wenigstens richtig gepfiffen werden würde im Kurs der Zeit. So wir diskutieren hier, ob man eine Regel abschaffen sollte oder nicht oder ändern sollte, die in 4 von 5, 9 von 10 Fällen, was auch immer, halt nicht richtig gepfiffen wird. Und das ist halt auch ein großes Problem. Dass es einfach sehr, sehr viele Probleme gibt an dieser Regel in meinen Augen und ja, die deswegen geändert werden sollte. Ich werde das sicherlich auch die Tage mal noch auf YouTube in irgendeiner Art und Weise in einem Video festhalten, auch anhand von Videomaterial, weil es vielleicht ein bisschen anschaulicher dann ist als jetzt hier in einem Podcast-Format.
Ja, ja.
Das war einfach ein Thema, was mir heute sehr, sehr wichtig war und deswegen wollte ich da mal und wollte natürlich auch deine Meinung wissen zu dem Thema. Von daher.
Ja. Richtig so, es ist ein wichtiges Thema. Ganz kurz noch, du hast gerade mehrfach die Restricted Area angesprochen, vielleicht kurz zur Sicherheit, falls das jemand nicht weiß, das ist dieser kleine Halbkreis quasi direkt unterm Korb. Diese, ich glaube, 4 Feet sind es, das habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also ungefähr 4 Fuß, dieser kleine Halbkreis direkt unterm Korb. Also da darf man prinzipiell keine Charges ziehen als Defensivspieler. Aber ich würde sagen, ich mache weiter mit meiner Headline. Auch die hat zwar mit den Playoffs zu tun, aber bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf eine spezielle Serie, ein spezielles Spiel, beziehungsweise ich habe versucht, ein bisschen rauszuzoomen, weil das wird sich jetzt durch die nächsten Wochen ziehen. Es ist jetzt so eng getaktet und da versuchen wir bei unseren regulären Folgen, die weiterhin planmäßig Donnerstagmorgens immer kommen, die wir aber meistens montags oder dienstags schon aufnehmen, da macht es in der Regel nicht so viel Sinn, dass wir jetzt über irgendwelche Serien diskutieren, außer sie sind halt wirklich vorbei. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Lakers gegen die Grizzlies sprechen würden oder so, Game 1 ging an die Lakers, bis diese Folge dann kommt, hat halt Spiel 2 schon stattgefunden, Spiel 3 auch vielleicht sogar, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber das zweite auf jeden Fall.
Nee, nee.
Okay,
ja, das klar. Zweite auf jeden Fall.
Deswegen, auch meine Headline hat zwar mit einem Playoff-Spiel zu tun, zoomt aber ein bisschen raus, meine Headline ist Die Atlanta Hawks müssen was tun. Und damit meine ich die Offseason, beziehungsweise damit meine ich generell die Kräfteverhältnisse in der Liga, aber im Speziellen in der Eastern Conference. Meine Hawks, die Hawks, für die mein Herz schlägt, haben das Spiel 1 gegen die Celtics vor allem in der ersten Halbzeit sang- und klanglos verloren. Man muss ihnen zugutehalten, dass sie nochmal zurückkamen einigermaßen, dass sie in der zweiten Halbzeit ja Moral gezeigt haben. Ich glaube, das hatte auch viel damit zu tun, dass die Celtics merklich den Fuß vom Gas genommen haben. Aber insgesamt, ich hatte ja auch in unserer Preview-Folge, ich hatte auf einen Sweep getippt sogar für die Celtics. Ich meine, du hattest 4-1 gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau.
Für mich hat dieses erste Spiel genau das bestätigt, was ich befürchtet hatte, nämlich dass qualitativ einfach Welten liegen zwischen den Hawks und den Celtics gerade. Und das ist bei einem Matchup 2-7 auch gar nicht so verwunderlich, beziehungsweise gar nicht so schlimm. Man kann auch darüber diskutieren, hätten die Hawks vielleicht sogar eher der 8 Seed sein sollen nach diesem Play-in-Sieg gegen die Heat. Wobei man gerade gesehen hat, dass die Heat die Bucks geschlagen haben in Game 1, auch wenn Giannis nur 10 Minuten spielen konnte, leider. Aber
ja,
ich sehe nicht, wie Atlanta, wenn sie diesen Kern des Teams oder sogar den Kader größtenteils so, wie er gerade ist, zusammenhalten, obwohl Quinn Snyder da ist, der super Ansätze zeigt als neuer Coach, der auch sicherlich, wenn er nochmal eine Offseason hatte mit dem Team, vieles einbringen kann, was das Team besser machen kann. Aber ich sehe nicht, wie man mit einem Kern rund um Trae Young, DeJounte Murray, Clint Capella und nehmen wir von mir aus noch, ich weiß nicht, darf man Collins mit reinnehmen, der seit gefühlt 15 Jahren getradet werden soll? Nehmen wir von mir aus noch Hunter mit rein in den Kern des Teams. Bogdanovic hat jetzt eine Extension bekommen. Aber ich sehe einfach nicht, wie man mit diesem Kern innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Jahre die Lücke, die ich im Moment sehe, im Vergleich zu den Bucks, zu den Celtics, zu den Sixers und ich glaube auch zu den Cavaliers, die tendenziell ja auch stärker werden in den nächsten Jahren. Ich glaube einfach, ich bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass es nicht funktionieren wird mit diesem Kern, oben den Anschluss zu finden. Und dementsprechend kommt natürlich relativ schnell der Name Trae Young auf in Richtung Trade-Gerüchte und Trade-Gedanken. Kommt noch dazu, dass Shams letzte Woche berichtet hat, dass die Hawks es zumindest nicht ausschließen, Trae Young zu traden im Sommer, was ich jetzt nicht für die wahnsinnige Breaking News halte. Also ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige Spieler ligaweit, bei denen es die Franchise ausschließt, sie zu traden. Also man wird jetzt sicherlich nicht entrüstet auflegen, wenn irgendjemand anruft und sich nach Trae Young erkundigt. Das war wahrscheinlich aber auch schon vorher so. Wir werden wahrscheinlich nachher über ihn sprechen, wenn wir hier über die Lead Guards und die Besten dieser Position in der NBA sprechen. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, das hatten wir ja auch schon mal hier im Pod hier und da, dass wir tendenziell noch immer große Trae Young Fans sind im Vergleich zu der massiven Kritik, die er zum Teil jetzt schon abbekommt. Aber ich glaube einfach nicht, dass es so funktionieren wird. Und ich denke, man hat viele Picks abgegeben für Murray. Man wird Murray resignen müssen oder wollen, sonst ist dieser Trade im Rückblick katastrophal. Ich glaube nicht, dass man wahnsinnig viel für Collins zurückbekommen kann, weil sonst hätte man es wahrscheinlich schon getan. Hunter hat seinem Wert nicht wirklich geholfen dieses Jahr. Es war wieder nicht der Sprung, den man sich erhofft hatte. Ich glaube, Capella hat keinen so wahnsinnigen Trade-Wert. Ja. Und dann ist man eben schon bei Trae Young. Er ist wahrscheinlich das eine Asset, das man wegschicken könnte und entweder einen anderen Star zurückbekommt oder wenigstens die Schatztruhe an Assets wieder so auffüllen kann, dass man dann wiederum sich in andere Richtungen orientieren könnte und zum Beispiel um DeJounte Murray herum dieses Team aufbaut. Ja, das ist die Erkenntnis, zu der ich schon in den letzten Wochen gekommen bin, die jetzt aber nochmal sehr bitter, wie ich finde, unterstrichen wurde durch diese Klatsche gegen die Celtics, vor allem in der ersten Halbzeit. Man lag mit 30 hinten, glaube ich, zur Halbzeit. Es war eine Demonstration der Stärke. Und ich habe wenig Hoffnung, dass das im Laufe der Serie anders wird. Dementsprechend auch da werf ich dir jetzt den Ball zurück. Würde mich interessieren, wie deine Gedanken sind in Sachen Teambuilding, was die Hawks betrifft. Bist du meiner Meinung, dass man mit diesem Kern sich nicht wirklich Hoffnungen machen kann, im Osten oben anzugreifen?
Auf jeden Fall. Also erstmal von dieser Abschlachtung der Celtics in der ersten Hälfte haben League Pass User leider nicht sehr viel mitbekommen, weil das gute Stündchen nicht funktioniert hat am Samstagabend in dieser ersten Hälfte. Das war ein bisschen schade. Und als man dann endlich einschalten konnte, waren die Celtics schon auf und davon. Aber das nur nebenbei. Nein, ich stimme dir absolut zu. Also ich habe jetzt natürlich mich jetzt nicht wirklich krass informiert über den Kaderzusammensetzung der Hawks, was da geht, was da an Assets da ist. Das muss ich jetzt natürlich auch echt dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass man mit diesem Kern einen Contender in weder im Osten und dann entsprechend natürlich auch nicht in der gesamten NBA sein kann. Ich weiß nicht, ob man Trae Young dann traden sollte, weil in solchen Trades bekommst du halt selten einen ebenbürtigen, also wenn du halt Superstars tradest oder Stars, bekommst du halt selten einen ebenbürtigen Spieler, quasi ebenbürtigen Spieler zurück. Und dann wäre halt die Frage, ob man dann 5 First Rounder und 1-2 junge Spieler im Potenzial dann eher nimmt als ein Spieler, der immer noch, glaube ich, durchaus das Potenzial hat, ein Franchise-Spieler eines guten Teams zu sein. Aber abgesehen von Trey ist halt nicht viel da. Was ironisch ist, aber vor 3 Jahren noch über die Hawks als womöglich die Franchise mit dem besten Young Core der NBA geredet haben. Dann gerade nach diesem Conference Finals Run 2021 ist lange her. Aber da hat sich dann seitdem nicht wirklich viel getan. Und Trey hat jetzt auch nicht die großen Schritte in seiner Entwicklung gemacht, wie das jetzt zum Beispiel in SGA oder in Tyrese Halliburton alles Namen, um die es später in dieser Folge noch gehen wird. Und ich bin echt gespannt, wo du auch Trey einordnest in deinem Top-10-Ranking. Oder ob du ihn überhaupt drin hast. Aber ich weiß nicht, ob man Trey traden sollte. Oder ob man dann guckt, dass man lieber alles um ihn herum irgendwie neu aufbaut. Oder alles um ihn und Murray herum neu aufbaut. Weil Spieler wie Trae Young findet man halt selten. Und man bekommt halt nicht einen Spieler wie Trae Young. Und man bekommt halt keinen De'Aaron Fox oder Tyrese Halliburton oder Ja Morant oder einen von diesen anderen U24-Spielern mit Franchise-Potenzial, die bekommst du halt nicht zurück, glaube ich, in so einem Trade. Und deswegen ist es halt schwierig. Aber ja, ich stimme dir zu, irgendwas muss passieren, weil auf lange Sicht sind die Hawks weder jetzt irgendwie competitive noch glaube ich, dass wenn das so weitergeht, dass sie es in 2-3 Jahren sein werden, wenn dann Teams wie Cleveland oder wer weiß, die Nets oder wer auch immer dann auch besser sein werden, als sie es heute sind. Von daher, muss irgendwas passieren. Das auf jeden Fall.
Dann sind wir doch mal gespannt. Die Zeichen stehen eher auf Umbruch in Atlanta. Was man so hört in den letzten Wochen und die Eindrücke decken sich ja jetzt anscheinend auch mit dem, was wir so wahrnehmen. Damit kommen wir zum Hauptsegment der heutigen Folge. Wie gesagt, wir haben in den letzten Wochen diese Serie gestartet, diese dreiteilige, heute der dritte und letzte Teil. Es geht um die Lead Guards, die Jungs, die sehr, sehr viel Offense ihres Teams initiieren, die sehr viel den Ball in der Hand haben und die man am ehesten traditionell eben als die Point Guards bezeichnen könnte. Wir haben immer wieder über die traditionellen Positionsbeschreibungen gesprochen. Wir haben letzte Woche gesagt, dass die Flügelspieler, wenn man sie in diese 5 Positionen stecken möchte, sind das am ehesten die Shooting Guards und Small Forwards. Die Bigs wiederum sind, grob gesagt, die Power Forwards und Center. Bleiben also die Point Guards übrig. Und da sprechen wir heute über ein paar dieser Jungs, die ja zum Teil, glaube ich, noch immer primär als Shooting Guards zum Beispiel gelistet sind, die aber einfach de facto die Point Guards ihres Teams sind, von ihrer Spielweise her. Und erstmal der Disclaimer vorweg, wie in den anderen beiden Folgen auch. Natürlich könnte man LeBron James hier mit reinnehmen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir ihn ausklammern, weil man könnte ihn bei allen 3 Kategorien mit reinnehmen. Das haben wir bei den letzten beiden nicht gemacht. Das werden wir auch heute nicht tun. Aber dem Top-10-Ranking soll das nicht allzu sehr schaden, weil das ist eine der Positionen. Also wir sprechen sowieso schon ständig darüber, wie tief die Liga inzwischen ist und wie krass die Qualität an der Spitze. Aber gefühlt hat sich das hat es sich mehr ausgedrückt als bei den Bigs oder Wings? Wie leicht bzw. schwer ist dir dieses Top-10-Ranking gefallen im Vergleich zu den anderen beiden?
Schwierig. Ich war eigentlich relativ schnell mit diesem Ranking. Also wir saßen in Dresden jetzt übers Wochenende zusammen und eines dieser Spiele war halt so langweilig, dass wir dann mal zum Spaß jeweils unsere Rankings aufgestellt haben. Es ging eigentlich, also es war eine Sache von 5 Minuten bei mir, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es war insgesamt, glaube ich, leichter als bei den Bigs, vielleicht ein bisschen schwieriger als bei den Flügelspielern. Es ist halt die Tiefe. Okay, lass es mich so formulieren. Ich glaube, das ist die tiefste Position und Rolle, über die wir hier reden. Allerdings sind halt die Aufgaben dieser Spieler relativ, die decken sich. Du kannst relativ gut miteinander vergleichen, wie gut die Spieler in diesen jeweiligen Kategorien sind, weil es nicht so viele unterschiedliche quasi Rollen gibt, wie es meinetwegen bei den Bigs gab oder auch bei den Flügelspielern. Ich glaube, bei den Flügelspielern lassen sich viel, viel mehr verschiedene Rollen und Playtypes und was auch immer, das sich nochmal unterordnen. Bei den Bigs ja sowieso, das hat man ja auch gesehen bei dieser Unterteilung, die du da nochmal gemacht hast, zumal halt da dann auch noch Defense deutlich wichtiger wird und man dann das ist halt auch was, was man bei den Lead Guards eher ein bisschen ja, weniger wichten kann. Von daher lassen sich, glaube ich, die einzelnen Spieler besser miteinander vergleichen und darum war es für mich, glaube ich, ein bisschen leichter. Macht das Sinn?
Absolut, finde ich einen guten Punkt. Das ging mir ähnlich im Sinne von, dass ich eben nicht wie bei den anderen beiden Kategorien drüber nachdenken musste, welche Rolle denn jetzt derjenige einnimmt und wie sehr ich diese Rolle gewichte. Es gibt eine offensichtliche Ausnahme, das ist Steph Curry, der
ja, na klar,
dann doch nochmal eine andere Rolle hat als die anderen Namen, die ich hier so stehen habe, einfach weil er im Prinzip seine eigene Rolle erfunden hat und damit die NBA revolutioniert hat. Und ich habe tatsächlich einen Spieler, den ich aber, glaube ich, auch so in den Top 10 gehabt hätte, den habe ich, also wenn ich nur auf die Offense geguckt hätte, dann wäre der wahrscheinlich nicht in den Top 10 gelandet. Du kannst dir vermutlich auch schon denken, über wen ich spreche. Aber aufgrund seiner Defense habe ich ihn mit reingeschoben und dafür schweren Herzens ein, zwei andere Jungs rausgelassen. Aber im Großen und Ganzen...
Holiday oder wen?
Ja, genau. Im Großen und Ganzen hast du völlig recht, dass diese Jungs tendenziell sehr, sehr ähnliche Rollen haben. Der ein oder andere mit einem etwas größeren Fokus auf Scoring. Wiederum andere dann vielleicht mit einem größeren Fokus auf Playmaking. Aber ich bin, sagen wir es mal so, ich bin relativ schnell, die ersten 7 Namen, die waren ziemlich deutlich für mich. Und auch die Reihenfolge von 1 bis 3. Und dann, als ich nochmal ein bisschen tiefer reingegangen bin, von 1 bis 4, ist mir nicht so schwer gefallen. Aber ich habe mich wahnsinnig schwer getan mit den Plätzen 5, 6, 7 ja, in der Reihenfolge von diesen 3 Jungs. Dann bin ich sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da von den gleichen Spielern sprechen. Lass uns, wie in den anderen Folgen auch, lass uns oben anfangen. Und da wäre ich geradezu schockiert, wenn wir nicht den gleichen Spieler an Platz 1 hätten, nämlich Luka Doncic.
Ja, genau. Luka an 1. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr Worte drüber verlieren.
Glaube ich auch nicht. Wir haben ja eine komplette Folge über On-Ball Creation gemacht. Auch das für den Hinterkopf. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, in my humble opinion, wie man so schön sagt, ist das eine unserer besten gewesen bislang. Wenn wir über diese Spieler hier sprechen, dann ist On-Ball Creation da sofort der nächste gedankliche Sprung. Und wir haben im Zuge dieser Folge, als wir die On-Ball Creation auseinandergenommen und analysiert haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Luka Doncic der beste On-Ball-Creator der NBA ist und deswegen auch wenig überraschend hier ganz oben mit dabei. Es kommt ihm auch zugute, dass er defensiv zwar natürlich absolut kein Superspieler ist, aber dass er weniger angreifbar ist als der ein oder andere, also zum Beispiel Trae Young, wir haben gerade über ihn gesprochen, Ja Morant, Damian Lillard, rein von seiner Statur her ist einfach Luka jemand, der da besser dagegenhalten kann und der auch, wenn er mental voll da ist und wenn er Bock hat, kein so schlechter Verteidiger ist. Oder zumindest kein Minus ist.
Ja.
Und deswegen führt hier an Platz 1 kein Weg dran vorbei. Hast du da irgendwie noch was hinzuzufügen?
Nee, gut, Luca ist so ziemlich der perfekte Lead Guard / primärer Ballhändler, Point Guard der Offensive, der ja das Pick and Roll am Top of the Key im der Mitte des Parketts ja besser läuft, als es alle anderen machen, über die wir reden. Und beste Playmaker, ein Passspieler von all diesen Spielern, über die wir heute reden. Und Da gibt es wenig Diskussion und wie du auch gesagt hast, seine Defense ist nicht grauenhaft, aber generell, das möchte ich vielleicht noch kurz zufügen, die Defense ist auf keinen, also wir haben jetzt über Bigs geredet und Wings und heute die Lead Guards. Die Defensive ist auf keiner dieser drei Positionen so unwichtig, wie sie es heute ist bei diesen Lead Guards. Das soll nicht heißen, dass es unwichtig ist auf dieser Position, aber es ist deutlich weniger wichtig, als es bei den Big Men ist und als es bei den Wing Verteidigern ist und dementsprechend ist es dann so, bin ich da jetzt für meinen Teil rangegangen, kann es das ausschlaggebende Kriterium sein bei zwei Spielern, die ich auf genau einem Level sehe, aber insgesamt bin ich hier wahrscheinlich, sagen wir, 80%, 85%, 90% vielleicht sogar, habe ich hier die Offensive gewichtet und das war halt bei den Bigs und Wings anders.
Ja. Dann machen wir weiter mit Platz 2.
Lass uns auf jeden Fall auch dazu sagen, wo wir die Grenze ziehen, dieser Top 10, bei Spielern, wo wir denken, das können die besten Spieler beziehungsweise die erste Option eines Contenders / Champions sein. Oder Champions sein, ja. So wie wir es gemacht haben, auch bei den Bigs.
Lass uns das gerne machen. Wobei, auch hier aufgrund der Rollenbeschreibung, weil die Jungs tendenziell, also jeder der hier genannten, wie gesagt, Ausnahme Steph Curry und natürlich der eine oder andere ist Offball stärker als jetzt, also ein Damian Lillard ist einfach Offball auch besser als ein Trae Young zum Beispiel. Also vom actual Output her, nicht mal unbedingt vom Fähigkeitenprofil. Hier war mir diese Überlegung, über die wir ja vorletzte Woche auch gesprochen haben, so ab wann werden mir Komplementärskills wichtiger als dieses primäre Option sein. Das hat in meinen Überlegungen, was diese Position angeht, tatsächlich eine sehr kleine Rolle gespielt. Einfach weil ich weiß, also man weiß von diesen Jungs, was man bekommt. So, das ist der Typ, der hat den Ball in der Hand und in dieser Rolle ist er am besten. Und dann diese 3-and-D-Geschichten und wie sehr er meine Defense, das, was du gesagt hast, 80%, 90% Offense, würde ich so unterschreiben. Bei mir wahrscheinlich eher 80. Wie gesagt, ich habe diesen einen Fall von Jrue Holiday, den ich dafür belohnt habe, dass er einfach in der Defense so wahnsinnig stark ist. Aber diese Überlegung, ob das jetzt meine erste Option, meine zweite Option, die ist gar nicht so sehr eingeflossen wie bei den anderen beiden. Einfach weil ich glaube, diese Jungs sollten alle offensiv die erste Option sein. Oder ihr Skillset schreibt es quasi
schon fast vor. Dann bin ich für dein Holiday-Case, auf dein Holiday-Case gespannt. Weil, also genau, ich habe mir das schon gedacht, weil wenn du da jetzt so rangehen würdest wie ich, dann hättest du halt Holiday nicht in deiner Top 10.
Genau. Da kommen wir nachher dazu.
Ja.
Ja, wo würde ich die Grenze ziehen? Kommen wir später dazu. Sag du am besten im Laufe, so nach dem Namen dann, dass du da die Grenze ziehen würdest. Weil so eingehend habe ich mir dann nicht drüber Gedanken gemacht, aber ich hab eine Idee.
Ich auch nicht. Das
Achso, gut. Dann machen wir das. Platz 2 hast du.
Steph.
Yes, gut. Dann sind wir uns auch da. Auch das war für mich relativ klar. Man kann natürlich sagen, dass Steph phasenweise fast schon eher wie ein Flügelspieler spielt, als wie ein klassischer Lead Guard, einfach weil er im Prinzip seine komplett eigene Rolle erfunden hat und perfektioniert hat über die Jahre. Aber tendenziell natürlich Steph Curry schon ein Lead Guard und ein Point Guard und auch da. Ihr wisst, warum Steph Curry Weltklasse ist.
Und auch einfach aus statistischer Sicht, weil das vielleicht auch immer noch was, das sind alles Spieler, die vielseitig sind, aber wir haben ja auch gerade bei den Wings und auch speziell bei den Bigs darüber geredet, in welcher Rolle oder was sie dann am besten können. Und auch so sie dann nach den Positionen teilweise eingeordnet. Und sicherlich ist Steph Curry von seinem Movement und von da, wo er die Würfe nimmt, sicherlich kann man ihn da auch irgendwo als Flügelspieler in diese Kategorie packen. Allerdings ist er halt immer noch als Pick-and-Roll-Ballhändler auf der Mitte des Parketts halt am besten. Aus statistischer Sicht und ich glaube auch, dass der Eye-Test das ähnlich widerspiegelt. Von daher, so gut Steph Curry ist abseits des Balles, es werden mehr Points per Possession generiert, wenn er den Ball direkt selber in seiner Hand hat und Pick and Roll läuft und dann Würfe kreiert für seine Kollegen. Würfe, Vorteile, Überzahlsituationen, was auch immer.
Ich habe gerade auch, Curry hat eine Usage von 31% in dieser Saison. Ich habe jetzt nicht für alle meine Jungs die Zahl im Kopf, aber ich könnte mir fast schon vorstellen, dass das die geringste ist, außer vielleicht Holiday. Was hat Holiday für eine Usage? Der ist bei, ja okay, der ist bei 28%. Also Jrue Holiday, wenig überraschend, eine noch etwas geringere Usage. Aber ansonsten auch so diese, die Namen, die ich bei meinen Honorable Mentions, die so gerade auf der Schwelle waren, würde ich vom Gefühl her sagen, alle wahrscheinlich mindestens so bei 33, 34, 35. Bei manchen, Luca zum Beispiel, geht es dann nochmal rapide hoch. Auf Platz 3 könnte ich mir vorstellen, dass wir das erste Mal eine Abweichung haben. Ich habe mich für Damian Lillard auf 3 entschieden.
Okay. Ich habe mich für Shai Gilgeous-Alexander auf 3 entschieden.
Okay.
Und ich habe Dame nicht in der Nähe der Top 3.
Oh, krass, okay. Warum?
Weil, bei aller Liebe zu Damian Lillard, der spielt eine überragende Saison und natürlich große Karriere hingelegt, auch viele, viele Clutch-Shots getroffen und sicherlich mit Damian Lillard als dein besten offensiven Spieler hast du sicherlich durchaus die Chance, um den Titel mitzuspielen, aber ich weiß nicht, wie du das gewichtet hast, aber gerade auf dieser Position, wenn es um Lead Guards geht, habe ich halt nochmal Playmaking und Passing als sehr, 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 sehr wichtig angesehen und quasi für das ganze Team Würfe kreieren. Und da hat einfach Damian Lillard, glaube ich, Defizite gegenüber den anderen Spielern. Das und halt Drives zum Korb. Also ich glaube Drives zum Korb und Playmaking und Passing, das sind die beiden wichtigsten Sachen. Und dann kommt, glaube ich, erst Pull-Up-Shooting. Und das sind halt zwei Sachen, wo ich halt Damian Lillard als schwächer einschätze als die Spieler, die ich da vor ihm habe. Und habe mich deswegen für Shai Gilgeous-Alexander entschieden, der halt sowohl als Driver und Finisher am Korb als auch Passspieler und Drive-and-Kick-Spieler, generell Pick-and-Roll-Ballhändler, glaube ich, besser ist. Und dann halt eben auch noch ein besserer Verteidiger ist, weil Damian Lillard ist halt ein grauenhafter Verteidiger. Also wirklich unter aller Sau Verteidiger, was halt auch Jahr für Jahr zum Problem wird. Und wir haben es auch in der Vergangenheit gesehen, dass Damian Lillard in Playoff-Serien massive Probleme hatte. Er hatte massive Probleme gegen die Lakers in der Bubble. Er hatte massive Probleme, als die Pelicans damals Portland geschlagen haben. Sicherlich, das heißt nicht, dass er ein Playoff-Joker ist. Im Leben nicht. Damian Lillard ist einer der besten Clutch-Playoff-Performer aller Zeiten. Aber es gab Serien, wo man nichts von ihm gesehen hat, weil die Defense halt einen überragenden Job gemacht hat gegen ihn. Und ja, das hat das halt auch für mich ein bisschen nach unten gezogen und ist halt auch mittlerweile sehr, sehr verletzungsanfällig geworden, auch in seinem hohen Alter. Von daher muss ich ihn etwas abstrafen, habe jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht, ihn in meine Top 3 zu packen, um ehrlich zu sein.
Okay, krass. Dann bin ich wesentlich höher, was Dame angeht. Also klar, die Verletzungsanfälligkeit und dass man tendenziell einfach nicht mehr darauf vertrauen kann, dass er auch tatsächlich für eine Saison eine komplette und auch für einen Playoff-Run zur Verfügung steht. Das ist leider so, das lässt sich nicht wegreden. Im Vergleich zu Shai, natürlich ist Shai der deutlich bessere Driver und kommt viel häufiger zum Korb. Das Finishing dort, da schenken sich die beiden aber tatsächlich nicht so viel. Lillard schließt 63% am Ring ab und Shai 64%. Passing und Playmaking 64 ist natürlich
bei deutlich mehr Versuchen.
Ja, ja.
Also selbst wenn es gleich gute Quote bei mehr Versuchen ist halt, also so, es gibt auch Spieler, die treffen 43% ihrer Dreier und sind nicht Steph Curry als Werfer.
Und auch Passing Playmaking, das ist natürlich statistisch immer sehr schwierig irgendwie aufzufangen. Aber 7,3 Assists pro Spiel sind schon ein starker Wert, den Lillard da auflegt. Kann man natürlich sagen, also bei Shai sind es glaube ich 5,5. Ich habe es gerade eben noch nachgeschaut. Genau, 5,5. Natürlich mit deutlich schlechteren Teammates um sich rum. Das ist dann immer der Kritikpunkt, den man an den reinen Assist-Zahlen haben kann und muss. Ich glaube halt, Dame als Passer und Playmaker schätze ich ihn vielleicht einfach ein bisschen höher ein als du. Ich weiß nicht genau. Und ich hatte ja neulich, hatten wir in einem Mailbag die Frage nach unseren Top-10-Spielern und da habe ich mich sehr schwer getan, meinen Platz 10 zu vergeben und habe mich dann für Dame entschieden. Einfach wegen dem absurden Level, auf dem er gerade performt. Ganz kurz vielleicht fürs Protokoll, ich habe Shai auf 5. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich den Case irgendwie total nicht verstehen würde. Ich halte, glaube ich, 3 noch für einen Tick zu hoch. Aber ich bin auch großer Shai-Fan und verstehe den Case absolut. Wen hast du denn dann auf 4? Weil bei mir kommt auf 4 dann, wie gesagt, nochmal jemand vor Shay.
Donovan Mitchell.
Ja, das dachte ich mir schon. Den habe ich nicht auf 4, den habe ich auf 6. Ich habe auf 4. Ich habe James Harden auf 4.
Hm. James Harden stand heute?
Okay. Fitter James Harden stand heute, ja. Der, ja, trotz Verletzung stand jetzt, haben wir nur Game 1 sehen können, gegen die Nets, super Leistung gezeigt hat. Der auf einem echt guten Niveau, gerade was Passing Playmaking angeht. Und auch da habe ich mir ein bisschen die Statistiken angeschaut. In Sachen True Shooting schenken sich die beiden nicht so viel. Harden hat ein deutlich höheres Offensiv-Rating mit 123 zu 118 im Gegensatz zu Mitchell. Da war es dann tatsächlich, also bei der Frage zwischen Harden, Shay und Mitchell, die ich auf 4 bis 6 habe, da habe ich mich aufgrund des Playmakings, also des Passings für Harden entschieden. Aber das war, also Dame auf 3, bei dem Schluss war ich relativ schnell, aber dann ist es genau die Range zwischen 4 und 7. Kann ich ja kurz schon mal sagen, ich habe da Ja Morant noch mit drin, in diesem Tier, in dieser Gruppe. Da, das hätte so oder so ausgehen können. Also ich könnte genauso gut Shay auf 4 oder Mitchell auf 4, vielleicht sogar Ja auf 4, wobei der, glaube ich, unter diesen
4 ja, Spielern auf jeden
schon
Fall
derjenige ist, den ich einen Tick drunter sehen würde. Aber das hätte genauso gut anders ausgehen können. Also da würde ich überhaupt nicht in den Krieg ziehen für diese Takes.
Ich glaube halt nicht, dass du mit Harden als deinem besten Spieler heute noch was gewinnst.
Das glaube ich auch nicht.
In der Rolle, in der er jetzt ist, als echter Point Guard, aber zweitbester offensiver Spieler, am besten aufgehoben. Und ich gebe dir, dass James Harden ein besserer, purer Passspieler ist als ein Donovan Mitchell oder ein Shai Gilgeous-Alexander. Aber er ist nicht mehr so gut darin, eine Verteidigung zu durchbrechen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, eine Verteidigung dazu zu zwingen, etwas zu machen, was sie nicht machen wollen, und sie so zu beugen, dass die Kollegen frei werden. Und darum ist er, glaube ich, overall halt, weiß nicht, ob man dann noch sagen kann, dass er ein besserer Playmaker ist als ein SGA. Einfach weil, ja, SGA vielleicht als Passspieler natürlich da, die vom Timing her, vielleicht von der Spielübersicht, sicherlich nicht auf Hardens Level ist, aber dafür halt deutlich besser darin ist, Vorteil, quasi, ja, eine Verteidigung zu durchbrechen. Und dementsprechend kreiert er, glaube ich, mehr offene Würfe, als es ein James Harden beispielsweise tut. Einfach weil er, ja, wie gesagt, habe ich ja jetzt dreimal gesagt, eine Defensive besser durchbrechen kann. Deswegen habe ich Harden nicht ganz so weit, also ich habe Harden halt nicht so weit oben wie du. Aber muss man halt natürlich aber auch dazu sagen, dass wie du es schon gesagt hast, das ist einfach super knapp, gerade bei den Spielen in der Spitze und gerade bei, also Luka und Stefan, klar, und danach kann man halt, es ist wie mit den All-NBA-Teams dieses Jahr, da kann man ja auch bei den, gerade bei den Guards, da gibt es ja so viele verschiedene Kandidaten, dass man da durchaus den Case irgendwo für eine Reihe von Spielern machen kann. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du dann, wie du das dann diesmal machst mit deinem Top 10 bzw. Top 30 Ranking, ob dann da ein Damian Lillard wirklich vor einem SGA ist, jetzt dann am Ende der, also nach den Playoffs. Wenn wir das doch mal in der Folge runterbrechen, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
Ich glaube spielerisch ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er es, also wenn ich dann mein neues Top 30 Ranking mache, wenn es auf die kommende Saison zugeht, da spielt dann wiederum natürlich Gesundheit und wie sehr vertraue ich Spieler X, dass ich ihn auch tatsächlich habe über die Saison und über die Playoffs. Da werde ich sowohl Dame als auch Harden wahrscheinlich abstrafen, der jetzt anscheinend schon wieder verletzt ist, der irgendwie neulich meinte, dass er wochenlang gar nicht richtig laufen konnte Das hatte er, glaube ich, Hamstring, Oberschenkelverletzung. Das ist natürlich keine so gute Aussage vor einem potenziellen Title-Run, den man gerne starten würde in Philadelphia. Da werde ich die beiden sicherlich abstrafen, was das angeht. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Shay vor ihnen landet. Mal schauen.
Ich bin halt nur gespannt, weil du meintest ja, dass wenn ein Spieler nicht deine erste Option sein kann, dass dir dann quasi Rollenspieler-Skills wichtiger werden. Und dann wäre halt die Frage, ob du, wenn du dann einen dieser Spieler, die du in dem Ranking weiter unten hast, wie zum Beispiel einen, glaubst du, dass man mit Donovan Mitchell als besten Spieler oder einem SGA als besten Spieler, dass man da, also ist bei dir diese Grenze dann mittlerweile erreicht, nehme ich an. Wenn es Harden für dich nicht ist und du jetzt Harden aber hast an 4, 5, ich weiß nicht genau, wo?
4.
4 oder 5. Okay, dann ist deine Grenze jetzt erreicht quasi.
Die Grenze würde ich wahrscheinlich nach Dame ziehen, ja. Luca Curry, Dame. Stand jetzt Das kann sich in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich ändern. Mhm. Und ich glaube, James Harden, die Version von James Harden, die wir jetzt gerade haben, ich glaube nicht, dass der unbedingt einen Joel Embiid neben sich braucht. Ich glaube, du kannst schon durchkommen mit James Harden als deinem besten offensiven Spieler, aber eben nicht nach dem Motto Luka Doncic, egal wer daneben steht, das ist elitäre Offense, sondern da müssen dann eben die Puzzleteile drumrum müssen sehr gut zusammenpassen. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass mit James Harden als besten offensiven Spieler, dass du da ein echter Contender sein kannst. Ich glaube, das könnte schon sein.
Da bin ich ja deutlich pessimistischer. Vor 5 Jahren auf jeden Fall. Aber Stand heute. Okay. Dann kommen wir noch zu Platz 5. Hast du den jetzt schon gesagt?
Ich habe Shea auf 5 und Mitchell auf 6.
Okay. Ich habe Morant an 5 und Dame an 6.
Okay. Morant habe ich auf 7. Und wie gesagt, weiterhin in diesem, also Harden Shea, Mitchell, Ja. Das waren für mich die 4, die ich auch ein paar Mal hin und her geschoben habe und so weiter. Also dann lass uns doch jetzt entweder über Mitchell oder über Ja. Die beiden haben wir jetzt noch nicht wirklich besprochen. Dann machen wir doch mit Ja weiter, wenn du ihn auf 5 hast.
Gibt es offensiv jetzt nicht viel, was man nicht mögen sollte. Ist halt sicherlich defensiv immer noch eine Schwachstelle, aber jetzt rein offensiv ist er halt gerade als Driver zum Korb und Pasche für seine Kollegen und wie er Verteidigung manipuliert und auch ja, zumindest aus der Midrange, Akzente setzen kann, Floater sehr, sehr gut verteidigt, du ihn nicht wirklich stoppen kannst, wenn du kannst unter Ballscreens durchgehen, wie es die Lakers jetzt auch gemacht haben im ersten Spiel und dann ihn werfen lassen und ja, Würfe sind im Lakers-Spiel dann auch gefallen, hat auch sein Dreier ganz gut getroffen. Ja Morant ist einfach nicht wirklich zu verteidigen und war dann das Mismatch und gerade auch als Passspieler für die Kollegen und wie gesagt, Verteidigung manipuliert, Fakes rausholt, Verteidiger vernascht. Basketball-IQ ist halt der absolute Wahnsinn. Und dementsprechend hier, ich würde jetzt aber auch, wie gesagt, ich würde jetzt nicht mit dir diskutieren, wenn du jetzt Dame oder wie du es halt hast, Dame und Harden, halt über Morant hast, da würde ich jetzt nicht sagen, okay, da könnte ich mir jetzt nie zu durchringen, das quasi da irgendwie zuzustimmen oder so. Gerade bei quasi Morant, Dame und Harden, was ja quasi meine 5, 6 und 7 sind, das kann halt wirklich, ich würde nach 7 wahrscheinlich einen Cut machen, aber so gerade so diese 5, 6, 7 Region würde ich, da ich glaube, da kann man alles miteinander vertauschen, jeden Spieler, um ehrlich zu sein.
Sehe ich genauso, das ist genau das, was ich eingangs meinte, die Top 7 waren relativ klar für mich und dann die Reihenfolge, dann haben wir ja genau diesen Cut, den du gerade meinst, den habe ich auch gemacht. Da fängt dann auch für mich einfach ein neues Tier an. Lass uns noch kurz über Mitchell sprechen, den hast du jetzt auf, was sagtest du? Auf 7 hast du ihn?
Nein, Mitchell habe ich auf 4.
Auf 4?
Ich habe Mitchell auf 4 und dann Morant, Dame und Harden.
Ah, okay, alles klar. Mitchell auf 4, Morant, Dame, Harden. Okay, ich habe Mitchell auf 6. Ja, dann mach du doch mal kurz den Case, wenn du hast ihn ja dann noch höher als ich.
Ja, einfach Spiel 1, Cleveland gegen New York. Ist, glaube ich, ein ganz guter Case. Oder generell Playoff-Basketball in den letzten Jahren. ist halt einfach, ja, hat sich zu einem absurden Pull-Up-Werfer entwickelt. Einer der besten Shooter der NBA mittlerweile, der halt aber gleichzeitig auch einer der besten Driver ist zum Korb, was ihn halt einfach unterscheidet von Spielern mittlerweile wie Harden und Damian Lillard generell. Er hat sich zu einem hervorragenden Passspieler entwickelt, auch wenn die Assist-Zahlen jetzt natürlich nicht ganz hoch sind, wobei man da natürlich auch bedenken muss, dass er sich dann eine Menge Usage mit Darius Garland natürlich teilt und eine Menge Touches. Aber Donovan Mitchell entwickelt sich immer mehr zu einem absoluten Superstar und gucken, wie weit es jetzt für Cleveland geht, aber es würde mich nicht wundern, wenn er in der Top 10 landet, jetzt am Ende der Saison in meiner Top 10.
Ja, würde ich auch, also würde ich genauso unterschreiben. Auch da, ich werde Mitchell, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, ich hatte ihn jetzt neulich, als wir danach gefragt wurden im Mehrback, hatte ich ihn schon in diesem Top 10 Dunstkreis. Da war er dann sicherlich einer der Namen zwischen 11 und 15. Jetzt noch ein geiler Playoff-Run, dann ist das ein ganz heißer Kandidat, da irgendwie in Richtung Top 10 zu stoßen. Wo ich auch nochmal aufs Neue sagen muss, ich hatte ihn in meinen Top 30 vor der Saison auf 30. Da muss ich einfach die Kritik musste ich damals schon einstecken. So, da war ich damals schon zu low. Und aus heutiger Sicht sieht es natürlich absolut katastrophal aus. Da lässt sich auch leider nichts schönreden. Da war ich einfach so traumatisiert von dem vor allem defensiven Auftritt in diesem Playoff Serie noch für die Jazz, wobei ich inzwischen fest glaube, dass er da mental schon mehr oder weniger raus war und schon wusste, dass er nicht mehr lange da in Utah spielen wollen wird. Aber gut, muss man ihm umso mehr zugutehalten, dass er auch am defensiven Ende des Feldes es geschafft hat, wieder auf ein Level zu kommen, auf dem er keine krasse Schwachstelle ist. Und der offensiv ist er sowieso über so ziemlich jeden Zweifel erhaben. Dementsprechend haben wir ihn beide weit oben. Du noch mal weiter als ich. Lass uns mit den letzten drei Plätzen weitermachen. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben beide einen deutlichen Cut nach 7. Und jetzt wäre es dann tatsächlich schon an der Zeit für meinen Jrue Holiday-Case. Den habe ich nämlich auf 8.
Okay. Wenn wir nur über die Offensive reden, hättest du ihn auch in der Top, also hättest du ihn überhaupt in der Top 10?
Nee, auf keinen Fall. Dann hätte ich die 2, die ich auf 9 und 10 habe, noch vor ihm. Und wahrscheinlich sogar, ich habe 3 Honorable Mentions, also ich habe 3 weitere Namen, bei denen ich ernsthaft drüber nachgedacht habe, sie in die Top 10 zu packen. Die hätte ich rein offensiv auch alle 3 vor ihm. Und dann wahrscheinlich sogar nochmal ein oder, naja, wobei, weiß ich nicht. Aber nee, also er wäre auf keinen Fall in den Top 10, wenn es nur um Offensive gehen würde.
Ja, dann mach doch mal deinen Holiday Case.
Defense ist relativ schnell gemacht und zwar nicht nur, also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass Shay ein deutlich besserer Verteidiger ist als zum Beispiel Dame, das ist mir nicht so wichtig. Aber wenn wir darüber sprechen, dass Jrue Holiday ein absoluter Gamechanger defensiv ist, No-Brainer All-NBA First-Teamer, jemand, der dir wirklich die besten Guards und in den meisten Fällen auch die besten Flügelspieler, der dir in fast jeder Playoff-Serie den besten Spieler des Gegners verteidigen kann, auf einem elitären Level. Wenn der defensive Output so enorm ist und er dir auch dabei hilft, scheme-versatil zu sein, weil er sich so geil über Screens kämpft und weil er so schwer ist, auszuspielen als Ballhändler, da komme ich dann irgendwann an den Punkt, dass ich sage, okay, dieser krasse defensive Output, der ist mir wertvoll genug, damit ich Jrue Holiday in so einem Ranking über Spielerstelle, und ich sage es jetzt einfach kurz, zum Beispiel Trae Young, den habe ich nämlich auf 9 direkt dahinter. Natürlich ist Trae Young ein um Längen besserer Offensivspieler als Jrue Holiday und auch jemand, um dem herum man eine elitäre Offense aufbauen kann. Das kann man um Jrue Holiday herum wahrscheinlich nicht, wenn man nicht den anderen großen Superstar hat, wie zum Beispiel Giannis. Und dann am besten nochmal einen starken Creator, so wie Chris Middleton.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, der defensive Output, wenn der so krass ist, dann ist es mir das wert, dass er nicht mein bester Offensivspieler sein kann. Aber dafür ist er dann halt mein bester Defensivspieler.
Ja, ich verstehe es irgendwo, aber ich würde dir halt schon deutlich widersprechen wollen, dass Holiday bei aller Liebe, und er ist einer der besten Perimeter On-Ball Point of Attack Defender der NBA, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einer klaren ersten Option, einem Spieler, der am laufenden Band effiziente Würfe für sich und seine Kollegen kreieren kann und halt meinetwegen auch ein schlechter Verteidiger ist, und einem Spieler, der offensiv gut ist, aber selbst als zweitbester offensiver Spieler wird es halt schwer, wenn er dein zweitbester offensiver Spieler ist und dafür ist er halt ein überragender Point of Attack Defender, dann nehme ich in 10 von 10 Fällen den besseren offensiven Spieler. Wir haben das jetzt wieder gesehen, Holiday hat Jimmy Butler verteidigt und er hat es gut gemacht und Butler konnte trotzdem machen, was er wollte. Und du kannst Holiday, so gut wie er ist, aber er ist halt mit riesigem Abstand trotzdem nur der drittwichtigste Bucks-Defender, was auch nicht an ihm liegt. Es liegt einfach an seiner defensiven Rolle. Das ist einfach seine defensive Rolle. Zwar wichtig ist, aber halt also nicht so wichtig wie andere defensive Rollen. Und er ist halt hinter Lopez und Giannis. Also Lopez und Giannis sind die beiden wichtigsten Bucks-Defender und dann kommt ganz, ganz lange nichts und dann kommt halt Holiday. Und wie gesagt, wenn es irgendwie Spieler auf einem ähnlichen offensiven Level sind, dann ist der eine halt defensiv besser. Dann nehme ich dann gerne noch den defensiv besseren, aber das macht für mich nicht so viel aus, dass es halt, also weil Spieler wie Fox, Trey, Tyrese Halliburton, selbst jemand wie Darius Garland sind halt deutlich, deutlich bessere offensive Spieler und da ist einfach die Defense in meinen Augen nicht wichtig genug, als dass Holiday das dann wieder gut macht durch seine Defense.
Auch das verstehe ich voll.
In meinen Augen.
Hältst du ihn in den Playoffs immer noch nur für den drittwichtigsten Verteidiger der Bucks?
Auf jeden Fall.
Okay.
Auch in den Playoffs.
Weil ich finde, ich mache den Case nicht unbedingt, ich stimme dir zu, aber ich finde, man kann den Case machen, dass er Lopez quasi überholt und zum zweitwichtigsten Verteidiger wird.
Warum ändert sich das bei dir im Vergleich zwischen Regular Season und Playoffs?
Ja, weil es schon Serien geben wird, in denen es schwierig wird, Lopez spielen zu lassen, beziehungsweise in denen es schwierig wird, weiterhin dieses Drop-Scheme so effektiv spielen zu können. Und weil es auf der anderen Seite eben auch wichtiger wird, diese Perimeter-Creator, gerade im Osten, die Tatums und die Hardens und die jetzt gerade den Butler zum Beispiel. Du hast gerade gesagt, es hat keinen so riesen Unterschied gemacht, aber es wird in dieser Serie auch Spiele geben, in denen es Holiday schafft, Butler annähernd kalt zu stellen. Da bin ich mir, also glaube ich, dass das passieren kann und wird. Und dann wird es sicherlich Matchups geben. Ich denke, wie gesagt, vor allem an die Celtics und auch an die Sixers vielleicht, wobei da natürlich gegen Embiid wirst du Lopez brauchen. Es wird, glaube ich, einfach Matchups geben, in denen Holiday wichtiger wird. Und ich glaube, sein defensives Profil wird in den Playoffs tendenziell einen Tick wichtiger als in der Regular Season.
Okay.
Wen hast du denn auf 8?
Ich habe mich für De'Aaron Fox entschieden, schweren Herzens, aber auch, also bei 8, 9 und 10 kann auch komplett durchgewürfelt werden. Aber ich glaube, De'Aaron Fox, wir sind jetzt auch mittlerweile dann auch nicht mehr in der Kategorie bester Spieler eines Championship-Teams. Aber was Fox da offensiv macht dieses Jahr, ist halt schon der absolute Wahnsinn. Vielleicht habe ich ihn ein bisschen zu hoch, einfach weil die Kings dieses Jahr so gut sind, weil ich langfristig schon meine anderen beiden Spieler als besser einschätze, langfristig vom Potenzial her, als De'Aaron Fox. Deswegen bereue ich vielleicht diese Aussage irgendwann später jetzt. Aber De'Aaron Fox, glaube ich, aktuell schon sicherlich, also kein schlechter Pick, glaube ich, für Platz 8. Hast du ihn überhaupt drin?
Yes. Ich habe ihn auf 10. Also ich habe Trey auf 9, wie gesagt, zwischen Holiday und Fox. Und ich stand dann vor der Frage, ob ich Fox noch mit reinschiebe oder einen meiner drei Honorable Mentions, wo ich auch stark davon ausgehe, dass du einen der drei dann wahrscheinlich auf 10 haben wirst. Hast du Trey auch auf 9?
Mhm.
Okay. Dann wirst du vermutlich, lass mich raten, das ist jetzt die Frage, zwei Kandidaten, von denen du beide riesiger Fan bist. Ja. Hast du Halliburton auf 10?
Ja.
Okay, alles klar. Der andere Kandidat war Garland. Ich stand vor der Frage, Fox auf 10 oder Halliburton oder Garland. Und ich habe mich dann, es war dann auch gar keine so große Frage, ehrlich gesagt. Ich habe mich dann auch für Fox entschieden, genau aus den Gründen, dass er einfach, auch jetzt dieses erste Spiel gegen die Warriors war so beeindruckend. Was er in der Clutch macht diese Saison, ist absolut krass zum Teil. Und ja, mit seiner Athletik, mit seinem Rim-Pressure, mit seinem Pull-Up-Shooting, auch wenn sich das hauptsächlich auf die Midrange bezieht. Ja, ist einfach ein guter Pick, glaube ich. Also auch für mich am Ende dann in den Top 10 drin.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde halt Halliburton, also über Jrue Holiday halt haben. Das wäre die Diskussion. Also ich würde jetzt nicht Holiday über Trey oder über Fox oder wie gesagt, das ich glaube, die Reihenfolge ist da nicht wirklich relevant und ändert sich bei sehr vielen Leuten, aber ich würde schon mich relativ klar für Halliburton gegen Jrue Holiday aussprechen, auch weil die halt offensiv da schon irgendwie ziemlich großer Abstand dazwischen liegt, in meinen Augen.
Ja, verstehe ich voll. Würde ich sehen. Wie gesagt, für mich einfach dieser krasse defensive Output, aber haben wir ja gerade drüber gesprochen.
Glaubst du, die Bucks wären besser, wenn sie jetzt trade up Holiday tauschen würden für Halliburton? Weil ich glaube schon.
Das ist eine coole Frage. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, die Dinge, die Halliburton so überragend machen, nämlich sein Passing und generell sein Playmaking auch als Pick-and-Roll-Ballhändler, in diesen Dingen ist Holiday ja auch gut. Natürlich auf einem anderen Level, aber ich würde sagen, auch gut genug an der Seite von Giannis, an der Seite von Middleton, wo ja auch Halliburton wahrscheinlich, also je nachdem, wie fit Middleton ist und in welcher Form er ist, aber wenn wir davon ausgehen, dass die bei 100% sind, dann wäre Halliburton ja auch an der Seite von den beiden tendenziell die
dritte Scoring-Option,
dritte offensive sicherlich. Offensive Option.
Aber schon der, also vielleicht kann man es vergleichen mit Harden und Irving,
genau.
Und Durant bei den Nets, wo Harden auch die dritte Scoring-Option war, aber halt der offensiv die Fäden zieht. Ich glaube, damit können wir es vielleicht ganz cool vergleichen. Also die Bucks wären halt dann die Bucks sind halt offensiv
ja, finde ich gut.
Mittelmäßig dieses Jahr und das wären sie halt, glaube ich, dann nicht. Ich glaube, defensiv würde halt nicht so viel verloren gehen, weil man halt trotzdem noch die beiden wichtigsten Defender im Team hat. Aber es ist jetzt sicherlich auch nicht so, dass hier 100% jetzt hier eine richtige Antwort gibt auf die Frage oder so und eine falsche. Kann man sicherlich Argumente für beide Antworten finden.
Ähnlich wie beim Ranking. Mir wäre in so einem Kontext einfach die Defense von Holiday wichtiger als die Vorteile, die Halliburton in Sachen Playmaking bringt. Weil ich, wie gesagt, eben glaube, dass Holiday einfach auch ein guter Playmaker ist. Halt kein elitärer, aber ein guter, der auch in der Lage ist, die Fäden von dieser Offense einigermaßen zu ziehen. Mhm. Ja, aber interessante Frage. Ich sehe den Halliburton-Case auch total.
Ja.
Dann wollen wir noch kurz über Trey sprechen oder sparen wir uns das?
Haben wir ja
auch
schon.
Da ist ja, glaube ich, bekannt, was wir von ihm halten und wie wir seine Stärken und Schwächen gewichten.
Ja, haben wir ja vorhin schon. Muss ich jetzt nicht noch mal unbedingt. Aber wenn du gerne über Trey reden möchtest, dann darfst du es natürlich immer gerne machen.
Ja, vielleicht in aller Kürze. Er ist weiterhin ein überragender Passspieler, Playmaker, Pick-and-Roll-Ballhändler. Er ist jemand, dessen Pull-Up-Shooting oder generell dessen Dreier-Shooting statistisch tendenziell nicht so gut ist, wie man das erwarten würde, aber der trotzdem enorm respektiert wird von gegnerischen Defenses. Aber eben auch jemand, den man aufgrund seiner physischen Voraussetzungen, das gilt zum Beispiel für jemanden wie Garland auch, und mit Abstrichen auch wie jemanden wie Ja, aber der wenigstens diese irre Explosivität auf dem Weg zum Korb hat, die hat Trey halt einfach nicht so sehr. Er ist ein sehr guter Driver und hat einen starken ersten Schritt, aber er ist nicht dieser Typ, der dir nach Belieben am Gegner vorbeizieht und irgendwelche Poster raushaut. Er ist einfach, das haben die Heat letztes Jahr gezeigt, das haben, finde ich, auch die Celtics gezeigt in Game 1 und mal sehen, was in der Serie noch so passieren wird. Wenn du das entsprechende Personal hast und den entsprechenden Gameplan, dann ist Trey einfach leichter aus dem Spiel zu nehmen als die Namen, die wir vor ihm sehen. Und vor allem eben diese Top 7. Noch dazu kommt, dass er Offball quasi nicht existent ist und dass er defensiv die vielleicht größte Schwachstelle der Liga ist, auch wenn wir festgestellt haben, auf der Position ist das nicht ganz so wichtig wie auf anderen Positionen, aber es ist trotzdem ein großes Ding. Du kannst es dir halt zum Beispiel nicht erlauben, noch eine weitere krasse Schwachstelle defensiv auf dem Feld zu haben. So, und allein deswegen schränkt er dich ein, was Teambuilding angeht. Leider nicht so hoch, wie ich ihn gerne hätte. Den
ja, guten und vor allem nicht Young. Vor 2 Jahren. Also hätten wir, also vor 2 Jahren, als er da die Eastern Conference fast durchgespielt hat, da sah das ja alles sehr, sehr promising aus. Und das ist seitdem so ein bisschen, hat sich so ein bisschen relativiert. Leider bei ihm.
Ja, leider. Ganz kurz noch ein paar Namen, die ich gerne loswerden würde. Wie gesagt, Halliburton und Garland wären bei mir so die nächsten beiden gewesen. Ich habe dann auch noch Jalen Brunson in diesem Tier. Also die drei sind bei mir am nächsten dran an den Top 10. Und dann habe ich jetzt in keiner bestimmten Reihenfolge Fred VanVleet, Jamal Murray, Chris Paul, DeJounte Murray. Ja. Und LaMelo Ball sind Namen, die ich noch, ja, zumindest mal in den Ring werfen würde, die dann aber doch, also diese 5 waren dann doch weit entfernt von den Top 10, da habe ich nicht ernst.
Halt verletzungsbedingt gesagt. Und aufgrund des Alters, ich glaube, LaMelo wird irgendwann in dieser Diskussion Top 10 auf jeden Fall drin sein. Da sind die Anlagen einfach alle da. Garland, und gucken, wie das weitergeht. Neben Mitchell, das sah nicht so gut aus im ersten Spiel, da hat er nicht wirklich der Offensive seinen Stempel aufdrücken können. Aber, ja, da habe ich ähnliche Kandidaten stehen. Also ich glaube halt, dass das zum Beispiel ein LaMelo mal besser wird als ein Jalen Brunson. Und von daher, aber Stand jetzt, und wir gucken ja wirklich auch nur ein Jahr voraus, hat LaMelo halt mit der Top 10 halt nichts zu tun, auch wenn er sicherlich langfristig da durchaus das Potenzial hat, mal reinzukommen.
Ja, auf jeden Fall sehe ich ähnlich. Kate Cunningham wäre jemand, den man vielleicht noch irgendwie erwähnen könnte. Aber dadurch, dass wir jetzt halt wirklich fast das gesamte Jahr nichts von ihm gesehen haben. Und
zumindest von seiner Spielweise her in seiner.
Ja. Und ansonsten nächstes Jahr schauen wir dann, ob Scoot Henderson da schon mitspielt in dieser Diskussion. Da bin ich sehr gespannt, was der leisten kann. Aber ansonsten sind wir durch, oder? Das ist dann für unsere Verhältnisse eine sehr knackige Folge gewesen heute. Du hast noch eine Trivia-Question dabei, auf die ich jetzt sehr gespannt bin. Aber dann haben wir diese Miniserie erstmal abgehakt. Ja,
War mir ein Vergnügen.
Ebenso.
Hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich hoffe, unsere Rankings waren nicht zu kontrovers. Bis auf dein Wing-Ranking war es, glaube ich, nicht wirklich kontrovers. Aber ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet.
Das kann ich nur unterstreichen und erwidern. Und bevor wir zur Trivia-Question kommen, vielleicht schon mal kurz der Hinweis. Nächste Woche ist wieder Mailbag-Time. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Woche spät, in Anführungszeichen, laut unserem 4-Wochen-Rhythmus. Genau, wir hatten jetzt die drei der Serie plus die First-Round-Preview. Das heißt, es waren jetzt schon 4 Folgen seit der letzten Mailbag-Folge. Das heißt, höchste Zeit. Es wird Zeit für eure Fragen, für unsere Antworten. Ich kann mich immer wieder nur wiederholen. Ihr habt beim letzten Mailbag die Latte wahnsinnig hochgesetzt. Wir erwarten natürlich, dass ihr die auch dieses Mal wieder,
da gehe ich noch stark von aus,
mindestens mal nehmt oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hochschraubt. Und natürlich der Hinweis, wenn ihr Bock drauf habt, gerne auch Bigger Picture Fragen, gerne Fragen, die nichts direkt mit den Playoffs zu tun haben. Aber wir haben natürlich auch überhaupt nichts gegen Playoff-Fragen. So, das ist jetzt einfach
die
heiße Phase im Jahr.
Auf jeden Fall.
Wir haben überhaupt nichts
ohne
dagegen,
Ende,
uns ein paar Stunden über die Playoffs unterhalten zu dürfen.
Ja,
ohne Ende.
Unbedingt.
Haut raus. Ja, deswegen jetzt mal nochmal, wie immer, wie ihr das gewohnt seid, in den sozialen Medien kommt da dann nochmal der entsprechende Aufruf gegen Ende der Woche. Aber wenn ihr die Folge jetzt hört und jetzt schon eine Frage habt, die euch auf der Zunge brennt, dann schreibt uns eine Mail oder schreibt uns an auf Instagram, auf Twitter. All das, wie immer, in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und den krönenden Abschluss bildet, wie immer, die Trivia-Frage.
Ja, also De'Aaron Fox hat im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere gegen die Warriors in Spiel 1 eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und ist einer von 3 Spielern in der Geschichte der NBA mit mindestens 38 Punkten in ihrem Playoff-Debüt. Nenn mir bitte die anderen beiden. Und wenn du es schaffst, auch noch, wie viele Punkte sie gemacht haben. Und ich glaube, das wäre die Frage. Jetzt Wurfquote muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Aber ja, bitte die beiden anderen Namen. Einer ist, glaube ich, möglich zu wissen. Also ja, aber beantworte einfach.
Einen weiß ich auch tatsächlich, weil ich das in irgendeinem, im Broadcast haben sie es, glaube ich, gesagt, nämlich Luka Doncic. Und ich meine, es waren 39. Es hieß irgendwie, Fox ist der, das hat dann auch irgendwas mit dem Alter noch zu tun gehabt. Aber Luca ist einer der beiden, richtig?
Genau. Aber nicht 39 Punkte.
40?
42.
42.
Im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere gegen die Clippers damals. Müsste in der Bubble. Ja. War in der Bubble.
Ja.
Zählt das dann?
Mann, dieser,
zählt, oder?
Dieser Doncic.
Oder? Was in der Bubble, Bubble passiert ist, zählt, oder? Ja.
Was in der Bubble passiert, zählt. Ja, ja.
Ja. Glaube ich auch.
Der andere, wie gesagt, ich hatte diese, als du die Frage angefangen hast mit Fox, hatte ich sofort, denke ich mir, ey, geil, das weiß ich, das ist Luca. Aber bei ESPN oder wo auch immer das Spiel kam, haben sie, glaube ich, den dritten verschwiegen.
Ich wollte dich auch erst fragen, wer denn der Spieler ist, der die meisten bei seinem Debüt gemacht hat. Aber ich dachte mir, das wirst du bestimmt irgendwie mitbekommen haben und wissen. Und dann wäre halt die Antwort auch Luca gewesen. Von daher dachte ich mir, mache ich es noch ein kleines bisschen schwerer. Ich kann ja das Jahr nennen, wenn du willst. Das Jahr ist 1979 gewesen.
Na super. 79. Ja. Und was sagen wir? Mindestens 38 Punkte?
Genau.
79. Wann hat ein Kareem angefangen? Das war früher. Das war jetzt so ein Name, den ich kurz im Kopf gehabt hätte. 79. Playoff-Debüt.
Ist ein Spieler, von dem ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Wenn das.
Ah, gut. Schön.
Ja. Dann ein paar Spieler ausschließt. Es ist auch nicht Wild gewesen. Oder Shaq.
Okay, pass auf. 79, ein Spieler, den du noch nie gehört hast. Dann wird das vermutlich ein NBA 2K My Team Beast sein. Deswegen, vielleicht habe ich die Chance, ihn zu kennen. 79. Rick Barry war früher. Baylor war früher. Diese ganzen Robertson war viel früher. Wir hatten 79 angefangen. Das muss ja dann einer gewesen sein, der wahrscheinlich in den 80ern dominant war. Pete Maravich war früher. Oh Mann, sag mir mal die Franchise bitte.
Das kann ich dir sagen. Und zwar waren es die Nets. Ich kann allerdings nicht sagen, wo die Nets damals gespielt haben. New Jersey. New Jersey Nets war das Team. Das ist ein Spieler, der für die Knicks gespielt hat, die Pacers, die Nets, die Washington Bullets und die Las Vegas Silvers. Hat er Las Vegas mal ein NBA-Team?
Die Las Vegas Silvers? Nee, dann war er in der ABA wahrscheinlich. Gab es ein ABA-Team in Las Vegas?
Das kann gut sein, aber die New Jersey Nets, die haben doch damals in der NBA gespielt, oder?
Ja, ja, ich denke. Der Merger war ja 73. Ja. Also die.
Dann ist er wahrscheinlich dann nach seiner NBA-Karriere, nachdem er dann für die Bullets gespielt hat. Genau, ist auch zweimal ABA-Champion geworden. Hätte er in der ABA gespielt, dann in der NBA. Und dann? Seine Nummer ist retired von den Brooklyn Nets. Nummer 23.
Alter. Ich bin mir sicher, ich werde mich gleich ärgern, aber ich komme nicht drauf, keine Ahnung.
Okay, es ist John Lee Williamson, der auch gar nicht mehr lebt.
Okay. Ah. Okay, ich werde mich nicht ärgern, weil von dem habe ich auch noch nie
96
gehört.
96 schon gestorben, der ist nicht alt geworden, 45 Jahre alt nur geworden. 6'2 Guard, Nickname Super John.
Ja, vor allem, wenn man John Lee Williamson googelt, dann ist es nicht mal der erste John Lee Williamson, der kommt. sondern das ist dann ein Blues-Musiker und Mundharmonika-Spieler. Dann gebe ich doch noch NBA mit dazu ein. Also da muss ich jetzt wenigstens kein schlechtes Gewissen haben, dass ich den nicht kenne.
Kidneyversagen related, Kidney Failure related to Diabetes. Shit.
Oh, wow. Nee, nie gehört.
Genau, erste, dritte, deswegen. Auch 38 Punkte gemacht. Genau wie die Aaron Fox.
Alright, wieder was dazugelernt. Danke dafür. Und wir werden uns nächste Woche, wie gesagt, mit dem Mailbag hören. Wir werden in der Zwischenzeit, das wissen wir jetzt noch nicht, ob die erste Playoff-Headlines-Ausgabe, ob die vielleicht sogar schon online ist oder ob die für euch dann jetzt morgen oder übermorgen online kommt. Kommt ein bisschen drauf an, ich bin ja jetzt, wie gesagt, noch in Florenz, wann wir dazu kommen aufzunehmen, wie schnell dann Chiara ist mit dem Schnipseln. Also kann auch sein, dass die erste Playoff-Headlines-Ausgabe schon auf euren Ohren landete. Falls nicht, könnt ihr euch drauf freuen. Falls doch, gebt uns gerne Bescheid, wie euch das gefallen hat. Wir hören uns aber so oder so definitiv nächsten Donnerstag wieder mit euren Fragen und unseren Antworten. Wie immer von Herzen vielen, vielen Dank für all den Support und dass ihr einschaltet. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.